Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, werte Damen und Herren, begrüßt Sie aus dem Neumarter Studio Gabi Mesey. Herzlich willkommen. Mit folgenden Themen meldet sich die Juni-Ausgabe der Gemeinschaftssendung. Heimattage der Banater Deutschen in Temeswar, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in Berlin, ein Gespräch mit Sebastian Bethke, Beauftragter für Denkmalpflege der Stiftung Kirchenburgen, wissenschaftliche Jahrestagung des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde in Hermannstadt und Familienausstellung Molnar Dänisch in Neumarkt. Das sind unsere Themen heute. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Heimattage der Banater Deutschen sind die Gelegenheit zum Austausch und zum Vorzeigen, wie die Trachten-, Tanz- und Musikgruppen aus der Region, aber auch aus Deutschland, die Tradition und die Bräuche ihrer Vorfahren pflegen und weitergeben. Mitte Juni gab es dafür das sogenannte Kulturprogramm in der Temeswarer Philharmonie und einen Aufmarsch mit Tanzvorführungen auf dem Opernplatz. Dadurch wurden die banatschwäbischen Heimattage auch für die Temeswarer Bevölkerung sichtbar und die Vielfalt der Trachten bei Sonnenschein zur Geltung gebracht. Eine Zusammenfassung von Astrid Weiß.
Froh und frei, mit diesem Marsch debütierten die Banater Musikanten des Forums aus Temeswar bei den diesjährigen Heimattagen der Banater Deutschen auf der Bühne der Temeswarer Philharmonie. Sie waren die ersten in der Reihe von 18 Kulturgruppen, die am Wochenende zeigten, wie sie es verstehen, Tanz und Musik, aber auch Tracht der Banater Deutschen aus der Heide, Hecke und dem Bergland zu pflegen. Tanzgruppen aus Groß St. Nikolaus, Billet, Detta, Hatzfeld, Varjas, Bogschan, Reschica, aber auch mehrere aus Temeswar und von den deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen aus Deutschland bestritten ein knapp dreistündiges Programm im Kapitolsaal. Es waren Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen dabei, aber auch das Lambertsteiner Jugendblasorchester, die Augsburger Blaskapelle geleitet von Werner Zippel und wie gesagt, Banater Musikanten. Das Eis brach die Volkstanzgruppe des Ortsforums aus Groß St. Nikolaus mit Tanzlehrer Hansi Müller und Dietlinde Huhn als Leiterin.
Wir haben eine Tanzgruppe und es gibt jeden Donnerstag Proben. Und das Resultat der Proben ist, dass die Kinder Zeppelpolka tanzen und dass sie auch Walzer tanzen können. Das ist der große Verdienst. Ich sage Ihnen immer, später einmal im Leben muss man das können. Und wenn man es gelernt hat in den Jahren, dann kann man es. Also es geht nicht nur um das Tanzen der schwäbischen Tänze oder unserer Kultur, sondern es geht darum, Alternativen anzubieten, die für das Leben was bringen. Und das macht der Hansi Müller sehr gut bei uns.
Hansi Müller betreut 5 von den Gruppen, die am Samstag aufgetreten sind. Günther Kauper steht der Würzburger Tanzgruppe vor, die vorwiegend aus Wetschehausener besteht und die einen traditionellen Kirchweihwalzer aus ihrem Heimatort aufführten.
Es ist bei euch immer ein Event und gefühlsmäßig total überwältigend. Und ich muss sagen, also all die Jahre, wie war ich ja schon ein paar Mal da, also es ist immer eine Steigerung. Ich muss den Hut ziehen vor unseren Kindern und Jugendlichen. Bei uns, wir kennen das ja schon. Natürlich haben wir auch schon geschwitzt, weil ihr habt ja schöne Temperaturen hier. Aber es ist ein tolles Gefühl bei euch.
Am Sonntag waren viel mehr Gruppen und Trachten zu bewundert als in der Philharmonie. Zunächst ging es in den Temeswarer Dom, wo um 10 Uhr Bischof Martin Roos die Messe an diesem Dreifaltigkeitssonntag zelebrierte. In seiner Predigt sprach er die Geschichte der Diözese und des Domes an, aber auch die gegenwärtige Situation der katholischen Kirche im Banat.
Sie haben in den letzten Tagen in 2 der Gemeinden Kirchweih gefeiert oder auch Begegnung, aber es ist nicht immer so in diesen Gemeinden. Wenn wir hineinschauen, der Alltag ist traurig genug.
Die Domkirche war voll. In der Mitte und an den Seiten reihten sich die stehenden Trachtenpaare. Viele warteten jedoch auch draußen vor dem Dom. Und nach dem Gottesdienst stellte sich dann der hunderte Meter lange Zug in Bewegung. Den führte die Geschäftsführerin des Temeswarer Forums, Dagmar Schiglovan, in einer besonders wertvollen Tracht an.
Die Tracht, die ich heute trage, ist eine Frauentracht. die ungefähr 160 Jahre alt ist. Sie stammt aus Großetscha, ist von der Großmutter meiner Urgroßmutter und besteht aus einem Seidenrock und einem Schurak sozusagen. Wir hatten diesmal sehr viele Trachtenträger und Gruppen dabei. Es waren, jemand hat sie gezählt und hat gesagt, es waren etwa 360 dabei. Wir hatten Gruppen aus allen Banater Ortschaften diesmal rumfasst, wo noch Trachtenträger und Trachtengruppen sind, sowohl Trachtengruppen aus Deutschland, aus Würzburg, aus Nürnberg. Aus dem Banat hatten wir aus Kreis Arad, aus St. Anna, aus Kreis Temesch hatten wir aus Bielet, aus Lugosch, aus Groß-St. Nikolaus, aus Varjasch, aus Hatzfeld, aus Detta. Selbstverständlich ganz viele aus Temeswar, da waren auch die von Banater Osmarein, auch die ganz Kleinen, auch die Mittleren, auch die ganz Großen von der Lehnau-Schule und natürlich auch noch solche, die gerne Trachten tragen, noch Trachten zu Hause haben und nicht unbedingt zu einer Gruppe gehören, sondern nur heute den Tag in Tracht genießen möchten und dabei sein möchten.
Vom Domplatz über den Freiheitsplatz einmal um den Opernplatz herum, so ging es im Marschschritt durch die Temeswarer Innenstadt. Vor der Oper konnten Schaulustige und Ehrengäste die Gemeinschaftstänze betrachten. So auch der Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bundestagsabgeordneter Hartmut Koschig.
Ich bin sehr beeindruckt, dass Banater auch bis aus Argentinien, bis aus Brasilien zu diesen Heimattagen gekommen sind. Und das zeigt, gerade im Zeitalter der Globalisierung ist der landsmannschaftliche, der heimatliche Zusammenhalt umso wichtiger. Und gerade jetzt hier vor der Oper ist es schön zu sehen, dass Banater, Schwaben aus Deutschland, aber auch mit jungen Banater, wo man gar nicht mehr Schwaben sagen kann, weil viele der Kinder und Jugendlichen, die hier aus dem Banat mittanzen, sind Rumänen, Ungarn, auch Roma. Und es ist so toll, dass die Banater aus allen Teilen Deutschlands, aber auch hier aus Rumänien, auch hier eine wunderbare Gemeinschaft finden. Man hat das Gefühl, sie haben tagelang und wochenlang zusammen geprobt, aber man weiß, das ist alles hier spontan. Und das ist sehr schön, dass man diese Heimattage im Banat mit einer solchen Lebendigkeit, mit einem solchen Gefühl der Zusammengehörigkeit gestaltet. Festlich gestern in der Oper, sehr schöne Volkskultur in der Philharmonie. Heute ein sehr feierlicher Gottesdienst mit Bischof Martin Roos. Und jetzt hier ein Volksfest vor der Oper in Temeswar. Und diese Lebendigkeit, diesen Zusammenhalt, den wünsche ich mir, dass die Banater ihn behalten. Vor allem auch, wenn Temeswar 2021 Kulturhauptstadt Europas ist, dann wünsche ich mir eigentlich, dass auch die Banater Schwaben diese Kulturhauptstadt Temeswar 2021 mitprägen und mit ihrer Lebendigkeit, mit ihrem Zusammenhalt dann auch in großer Zahl nach Temeswar kommen.
Mit viel Stolz sah sich auch die Heimatortsgemeinschaft-Vorsitzende aus Nitzgiedorf, Hella Gerber, die Darmietungen an, zumal sie auch seit 2 Wochen die Vorsitzende des Kreisverbands Augsburg, der Landsmannschaft der Banater Schwaben, ist.
Ich war sehr froh, dabei zu sein und auch ein bisschen stolz, weil unsere Augsburger Blaskapelle dabei war. Ich bin auch sehr überrascht, so viele Paare gibt es in Ulm nicht. Dann ist der schöne Dom, der Gottesdienst im schönen Dom, der schöne Gottesdienst. Und dann hier die schöne Kulisse im Zentrum, wirklich sehr, sehr schön. Berührt mich sehr.
Der Vorsitzende der Landsmannschaft der Banater Schwaben aus Deutschland, Peter Dietmar Leber, sieht die Zukunft der Gemeinschaft gerade in dem Zusammenhalt, betonte er, und freute sich am Sonntag besonders, mehrere seiner Groß-St. Nikolauser Landsleute getroffen zu haben.
Da können wir nur Banater Schwaben sein, wenn wir uns treffen. Und wenn wir dann als Banater Schwaben etwas unternehmen, und hier im Banat ist es zwar etwas anders, aber auch hier müssen wir immer wieder zusammenkommen, um als Gemeinschaft da zu sein, zusammenwirken, natürlich auch über die Grenzen hinweg. Es war sehr schön, dabei gewesen zu sein. Es waren viele Beteiligte, viele Mitwirkende hier. Es waren viele Gäste da aus Deutschland, aus den Ortschaften im Banat, aus Groß-St. Nikolaus, die Trachtengruppe dabei gewesen. Hat mich sehr gefreut. Habe Landsleute getroffen. Ich konnte auch nicht mehr genau ausmachen, jetzt, ob sie aus Deutschland oder von hier waren. Und es war sehr schön. Vor allem die starke Beteiligung der Jugend, der Schüler und so. Das hat gut getan, das zu sehen.
Mit viel Freude und Zuversicht, dass das Bestehen Banat-Schwäbischer Kultur im Banat und nicht nur eine Zukunft hat, endete die 13. Auflage des Heimattags am Sonntag vor der Oper. Es wurden viele Bilder gemacht, auch Videos, die in den sozialen Netzwerken und in den Medien zu betrachten sind. Und bis zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2021 will man sich bemühen, ein noch großartigeres Fest der Deutschen im Banat vorzubereiten.
Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten fand zwischen dem 19. und 21. Juni in Berlin statt. Die Koordinatorin des AGDM-Büros in Berlin ist eine Ungarndeutsche, Eva Pinsesch. Unser Kollege aus Fünfkirchen, Gabor Schulte, sprach mit ihr am Telefon über die Themen und die Ergebnisse der diesjährigen Tagung.
Frau Pinsesch, aus welchen Ländern waren diesmal Vertreter mit dabei und was waren die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Dieses Jahr hatten wir unsere 26. Jahrestagung. Nach dem Jubiläumsjahr kam es dieses Jahr dazu, dass wir die Tagung ein bisschen früher gelegt haben. Das heißt, es war nicht im November wie üblich, sondern im Juni. Das war eine ganz andere Möglichkeit, mal die politischen Gespräche zu führen und hängt auch damit zusammen, dass die Bundestagswahlen im September stattfinden. Dieses Jahr hatten wir ca. 50 Vertreter aus 19 europäischen Ländern dabei. Das war wieder eine ganz große Gruppe und erfreulicherweise waren auch die Jugendvertreter dabei. Die Schwerpunkte versuchen wir auch jedes Jahr fortzusetzen. Das ist einmal Sprache, Jugendarbeit, Fortsetzung des AGDM-Förderkonzeptes sowie die Zusammenarbeit in der mittleren Organisation und Bund und auch der Verbände der AGDM.
Wenn ich es dem Kommuniqué richtig entnommen habe, war auch ein wichtiges Thema der Assimilierung entgegenzuwirken. Gibt es diesbezüglich Veränderungen oder vielleicht eine Entwicklung? Worüber haben die Teilnehmer berichtet?
Genau, die Assimilierung ist ein großes Problem bei der Minderheit, nicht nur bei der deutschen Minderheit, sondern in Minderheiten allgemein in Europa. Die Teilnehmer berichteten darüber eher, wie sie versuchen, den Sprachunterricht fortzusetzen und einführen, schon im Kindergarten. Es gibt natürlich Länder, wo das ganz gut funktioniert, wie in Ungarn, Rumänien. Dagegen hat Polen da schwere Probleme. Oder zum Beispiel die Karpatendeutschen berichteten, dass halt in der Slowakei der Stand des Landes ist, dass es eine Fremdsprache, eine Haupt- oder Pflichtsprache ist und das ist die englische Sprache. Dadurch geht die deutsche Sprache unter. Zum Beispiel solche Fälle tragen dazu natürlich bei, dass die Assimilierung erschwert wird. Und dazu führen die Gespräche dann im Auswärtigen Amt oder auch an der slowakischen Botschaft, wo unser Abendempfang stattfand, dass wir versuchen, auf politischer Ebene ein bisschen Einfluss zu nehmen, dass da Änderungen kommen. Aber auch die Bundesregierung hat im Februar einen Gesetzentwurf verabschiedet, der dazu beiträgt, dass die Kulturvermittlung in den Ländern, wo deutsche Minderheiten leben, noch verstärkt unterstützt wird. Ich denke, das sind ganz gute Ergebnisse.
Man könnte vielleicht sagen, dass Ungarn nicht schlecht steht mit der kulturellen und mit der sprachlichen Autonomie der Ungarndeutschen. Was sind die Erfahrungen in anderen Ländern? Sie haben schon die Slowakei und Polen erwähnt und die kulturelle Autonomie in diesen Ländern. Oder gibt es eventuell solche Länder, wo es größere Schwierigkeiten damit gibt?
Ja, selbstverständlich, leider muss ich hier mal sagen, zum Beispiel in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie in Kasachstan, Kirgisistan oder auch Russland, obwohl man in Russland eine ganz große Entwicklung in den letzten Jahren sehen kann. Aber Moldau und Georgien stehen halt in Frage Sprache, Sprachunterricht sehr schlecht. Man versucht immer mehr dazu beizutragen, dazu finden Samstagskurse statt. Oder in der Ukraine haben die eingeführt, dass die deutsche Minderheit, die auf der Krim lebt, auch an Online-Kursen teilnehmen kann. Und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um die Vertreter der Minderheit zu motivieren, die deutsche Sprache verstärkt zu lernen.
Ist der Bedarf da, die deutsche Sprache zu lernen?
Ja, also wir freuen uns, dass es da ist. Das hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe, aber Es ist wirklich ganz gut. Und was ich vielleicht hier noch erwähnen könnte, was ich auch interessant finde, in Polen hat man bemerkt, dass beim Schlagunterricht sozusagen die Mädels viel stärker vertreten sind und die Jungs nicht. Und da hat man in Polen die sogenannte Fußballschulen eingeführt. Und diese Fußballschulen sind dann sozusagen Sportaktivitäten für Kleinkinder, die dann in deutscher Sprache stattfinden. Also da sind auch Methoden, die man da eigentlich für die Sprachförderung einsetzen kann.
Sie haben auch das Ministerium für Äußeres erwähnt, auch ein Treffen mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel fand statt. Worum ging es da oder war das eher ein formelles Treffen?
Ja, es war eher ein formelles Treffen, aber wir haben uns gefreut, dass er auch fast eine halbe Stunde Zeit für die deutsche Minderheit hatte. Er hat sich sehr motiviert gezeigt und war sehr erfreut darüber, dass auch so viele Jugendvertreter dabei waren. Und bei diesem Treffen ging in erster Linie auch um Nachwuchsarbeit, Förderung der deutschen Sprache sowie Zusammenarbeit mit der Mittlerorganisation wie Goethe-Institut oder Institut für Auslandsbeziehungen. Aber wir haben auch versucht, die Bürgerinitiative der FUEN, die Minority Safeback Initiative, vorzustellen. Und das war, denke ich, auch eine sehr gute Möglichkeit, dass wir das ihm präsentieren können.
Minority Safeback ist in den Nachrichten des Öfteren schon vorgekommen in letzter Zeit. Wo steht diese Initiative jetzt?
Wir sind, kann ich sagen, ganz am Anfang, leider. Wir haben aber bis März noch Zeit, 1 Million Unterschriften zu sammeln. Die Vorgeschichte kurz zusammengefasst ist, im März haben wir die Information bekommen, dass die Bürgerinitiative, also sozusagen von dem Paket der 11 Gesetzänderungen, 9 angenommen worden sind von der Europäischen Kommission und die FUEN mit dieser Initiative starten kann. Das war teils auch ein bisschen, kann man sagen, sehr, sehr erfreulich, aber auch ein Schock, wo wir sagten, oh Gott, jetzt müssen wir zusammenhalten und versuchen, in all den Ländern Europas die Mitglieder der Minderheit zu motivieren, das zu unterstützen mit ihrer Unterschrift.
Diese Unterschriften kann man jetzt auch online machen, wenn ich das richtig erfahren habe.
Genau, vor 2 Wochen hat es geklappt, dass unser Online-System funktioniert. Das macht natürlich die Arbeit viel einfacher, weil auf Papierebene war das sehr kompliziert. Und was natürlich diese Unterschriftsammlung noch komplizierter macht, dass jedes Land, also Nationalstaat, ganz andere Vorschriften hat. Zum Beispiel in einem Land können auch Bewohner unterschreiben, die keine Staatsangehörigkeit haben, in anderen nicht. Und in jedem Land gibt es eine Quote. Wenn ich jetzt richtig bin, in Ungarn müssen 70.000 Personen unterschreiben, dass man Ungarn, also diese Unterschriften akzeptieren kann. Also es liegt eine große Arbeit vor uns, aber wir sind motiviert und starten sozusagen mit der Initiative. Und gerade in der Lausitz ist das internationale Kulturfestival, wo die Vertreter der Domowine auch schon stark dabei sind, das zu promoten.
Wem die siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen am Herzen liegen, der hat den Namen Sebastian Bethke bestimmt schon gehört. Dieser junge Berliner hat es geschafft, aus eigener Kraft die Kirchenburg in Trappold auf Hochglanz zu bringen. Das hat das evangelische Landeskonsistorium in Hermannstadt zum Anlass genommen, ihn als Berater in die Denkmalpflege der Stiftung Kirchenburgen aufzunehmen. Hier hat er nun Gelegenheit, sich beratend einzubringen und Projekte anzustoßen. Hilfe kommt nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus England von der Prinz Charles Stiftung, Prinz Ul de Wales Romania und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA fördern vor allem Gemeinden, die abgelegen liegen und dringend restauriert werden müssen, wie 100 Büchern, Arbegen und Dendorf. Sebastian Bethke war dabei, als der amerikanische Botschafter Hans Klemm der Kirchenburg von 100 Büchern einen Besuch abstattete. Darüber mehr im folgenden Gespräch, das Christa Richter führte, Mitarbeiterin der Sendung in deutscher Sprache beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk Rumäniens Radio Romania in Bukarest.
Sebastian Bethke, die Leute kennen dich von deiner Arbeit in Trappold, wo du seit vielen Jahren allein auf weiter Spur eine Kirchburg restaurierst. Aber inzwischen bist du, wie ich sehe, weitergekommen und bist in Hermannstadt angekommen. Was machst du bei der Stiftung Kirchenbogen?
Ich bin bei der Stiftung Kirchenbogen der Beauftragte für die Denkmalpflege. Das heißt, ich kümmere mich um eigentlich alle Kirchenbogen, die Bedarf haben. Und das sind ja nicht wenige.
Ja, das wollte ich gerade sagen, aber du musst ein paar auswählen, die in diesem Jahr renoviert werden oder restauriert.
Ja, das ist ein bisschen weiter gefächert. Das ist nicht nur einfach so, dass es Kirchenbogen sind, dass ich mich um alle kümmere. Das machen natürlich die Gemeinden und die Bezirke. Aber die fragen uns an, beziehungsweise wir fragen bei den Bezirken und bei den Gemeinden an, ob Bedarf besteht. Und wenn es akute Gefahr ist und wenn es auch von Beteiligten hoch motiviert ist, fahre ich raus und das allererste ist, ich berate Sie, ja. Was sind die nächsten Schritte, was kann man machen?
Machen, ja. Und dann müssen Sie sehen, wie Sie zu Geldern kommen, wie Sie Sponsoren finden. Also das ist der erste Schritt. Ja. Und dann zum Beispiel, wo läuft etwas zurzeit, wo du mitarbeiten kannst?
Ja, der zweite Schritt ist aber der, es gibt auch so, dass wir als Stiftung, also die Beratung, die machen wir kostenlos, die machen wir für alle. Ja. Dafür sind wir ja gegründet worden von dem Landeskonsistorium. Aber wir, wenn wir sehen, dass es eine Gemeinschaft gibt, die sich um eine Kirchenburg gebildet hat, so ähnlich wie in Trappold, dann, wenn es eine HUG gibt, wenn es einen Verein gibt, wenn vielleicht der Bürgermeisteramt oder wer auch immer. Und es bedarf eigentlich nur jemanden, der im Prinzip das Bauprojekt umsetzt. Dann kann die Stiftung auch sich komplett einbringen. Wir sind ja ein kleines Team von 3-4 Leuten. Dann können wir uns einbringen und wir übernehmen.
Könnt ihr das beraten mit einer Firma?
Wir durchführen das Bauprojekt durch. Aha. Das heißt, wir übernehmen die Finanzen, wir organisieren das, machen Spendenaufrufe, wir suchen nach Fördergeldern. Ich mache dann ein ausführliches Gutachten für die Kirchenburg, eine Machbarkeitsstudie. Wir schauen, dass wir, wenn es weitergeht, mit einem vielleicht auch einem Architekten zusammenarbeiten. Manchmal geht es auch ohne.
Mhm. Aber jetzt konkret, wo macht ihr das zurzeit jetzt?
Jetzt konkret, die Stiftung hat eigene Projekte, haben wir ungefähr, ich glaube, so 10 Kirchenbogen zurzeit. Davon haben wir 3 Kirchenbogen, die wir eine Förderung bekommen haben von Amerika, von der amerikanischen Botschaft. Es gibt so einen kulturellen Fonds für Culture Heritage. Da ist 100 Bücher drin, Dendorf und Abingen.
Noch einmal, also 100 Bücher.
100 Bücher, Dendorf und Abingen.
Wer hat diese Orte ausgewählt, ihr oder die Amerikaner?
Die haben wir ausgesucht, wir haben vorgeschlagen, wir haben das Projekt eingereicht, weil bei allen 3 Dörfern gibt es Initiativen vor Ort.
Aha, und man kann sie weiter unterstützen.
Und diese Initiativen, die natürlich immer wenig Geld haben und meistens oft auch Einzelkämpfer sind vor Ort, auch Gruppen, die sind es wert, unterstützt zu werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen diese Initiativen fördern und wenn das so geht, ist es wunderbar.
Ja, jetzt meine verblüffte Frage, seit wann helfen die Amerikaner den Siebenbürger Sachsen? Das war ja wirklich etwas Neues. Ich habe es in der Zeitung gelesen und war sprachlos.
Na, es war ein Wettbewerb. Das war vor einem Jahr. Die amerikanische Botschaft gibt jedes Jahr Geld für Kulturgüter aus.
Ach, seit Jahren schon?
Ja. Jedes Jahr gibt sie Geld für Kulturgüter aus. Ach so. Man bewirbt sich, man muss ein Projekt einreichen.
Ja, ach so.
Und das kommt dann in einem großen Topf für ganz Europa. Und dann werden aus diesem Topf Projekte in ganz Europa ausgewählt.
Ja,
und,
also ich habe dir bei einem Foto gesehen, dort warst du mit dem Botschafter von Amerika, der hat einen deutschen Namen, spricht der Mann auch Deutsch?
Ja, der ist Hans Klemm, der hat eine deutsche Großmutter, so wie ich weiß, und er spricht gebrochen Deutsch. Ja.
Aha, also er kann auch etwas Deutsch. Und hat er sich Mühe gegeben, Deutsch zu sprechen?
Wir haben ein bisschen Deutsch geredet, aber Englisch war, glaube ich, ihm ein bisschen angenehmer. Und er war sehr interessiert. Also
ja, das ist interessant. Also er hat noch Interesse an diesen neuen. Ja, er scheint ja sehr interessiert.
Und er hat auch gesagt, dass er auch die anderen, also er hat jetzt 100 Bücher besucht und er möchte auch die anderen Kirchenburgen besuchen.
Und dann hast du die Chance, mit ihm herumzufahren und ihm zu zeigen. Also ich fand das großartig, dass wir jetzt außer diesen deutschen Hilfen und aus der ganzen Welt auch die Amerikaner kommen. Ich fand das großartig. Und ich war sehr stolz auf dich, dass du mit der Botschaft drauf dem Foto warst.
Genau. Es weiß ja jeder, dass England mit dem Prinz Charles ein großer Befürworter ist. Und da sind wir auch im Gespräch.
Spendiert er Geld für Kirchenburgen? Ich wusste nur für Dörfer.
Nein, er spendiert grundsätzlich wenig Geld, aber er gibt seinen Namen her und seine Stiftung. Ja, er hat ja jetzt eine neue Stiftung hier, die seinen Namen trägt. Die Prinz of Wales Stiftung, die ja in Deutsch-Weißkirch ihren Sitz hat. Und wir arbeiten mit denen seit letztem Jahr zusammen. Wir machen erstmal Fortbildungen für Leute, die bei der Kirche angestellt sind, beziehungsweise für Fachleute, die um Kirchenbogen arbeiten. Und jetzt im Juli wird auch wieder eine stattfinden.
Ja, also Amerika, Deutschland, England. Was ist mit den Norwegern? Ich habe gehört, auch die mixen hier herum, aber bei uns in den Kirchenbogen noch nicht sehr.
Die Norweger, die haben natürlich auch ein Förderprogramm. Da kann man natürlich auch Geld beantragen. Aber beantragen muss man überall.
Ja, also man muss bitten und dann geht's. Also ich freue mich, dass du jetzt ein weites Tätigkeitsfeld hast, denn jetzt kannst du deine Erfahrungen, die du wirklich gesammelt hast, muss man ehrlich sagen, anwenden. Also viel Erfolg weiterhin, Sebastian. Mal sehen, was für Botschaften, was für Burgen du noch vorstellst.
Ja, danke fürs Gespräch.
Dem 200. Jubiläum des Bruckenthal-Museums und seinem Begründer Samuel von Bruckenthal widmete sich der Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde seine wissenschaftliche Jahrestagung 2017. Die Tagung begann am Freitag, dem 16. Juni, in der Bruckenthal-Schule in Hermannstadt. Teilgenommen haben Referenten aus dem In- und Ausland. Das Hermannstädter Torchhaus beteiligte sich auch organisatorisch am guten Ablauf der Tagung. Gerhild Rudolf, Leiterin des Torchhauses.
Die Tagung war die 50. Jahrestagung des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde und somit auch ein kleines Jubiläum. Das Hauptjubiläum war aber jedoch die Feier 200 Jahre seit der Eröffnung des Bruckenthal-Museums als öffentliches Museum. Gewürdigt wurde in der ganzen Tagung auch die Persönlichkeit Samuel von Bruckenthals, der ja eine herausragende Persönlichkeit des Siebenbürger Sachsen war. So war ja auch der Titel der ganzen Tagung, hieß Samuel von Bruckenthal und die siebenbürgische Erinnerungskultur. Unter diesem Thema waren viele gute, hochkarätige Vorträge zu hören. Am ersten Tag war jedoch nur der Eröffnungsvortrag von Professor Dr. Harald Heppner aus Graz und die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises. Die anderen Referate waren dann am Samstag zu hören und am Sonntag war eine Ausfahrt zu Orten, die mit Bruckenthal zu tun haben. Also Freck, wo das Bruckenthal Sommerpalais steht, Leschkirch, wo Bruckenthal geboren ist und Simbertha, wo es auch ein Gebäude von Bruckenthal gibt, beziehungsweise das Gestüt. Die Besucher der Tagung konnten also sehr viel miterleben. Wir seitens des Torchhauses waren organisatorisch mit eingebunden in die Veranstaltung, aber die Hauptorganisatoren waren eben vom Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde, der Vorsitzende Dr. Ulrich Wien und Honorarprofessor Dr. Konrad Gündisch. Mitgewirkt haben auch Ingrid Schiel, die Geschäftsführerin vom Arbeitskreis, Dr. Harald Roth und auch Referenten aus dem In- und Ausland. Das Schöne an der Tagung war, dass sie eben sehr vielseitig war, wie man so schön sagt, multiperspektivisch und interdisziplinär, denn es kamen auch Dinge zur Sprache, wie zum Beispiel siebenbürgisch-sächsischer Kleinadel im Zeitalter Bruckenthals oder Kirche trifft Museum, Sammlungspolitik am Bruckenthal-Museum im 19. Jahrhundert. Darüber hat Frank Thomas Ziegler aus Kronstadt referiert. Oder auch die schönen Bruckenthal-Gärten wurden behandelt. Frau Professor Dr. Erika Schneider sprach über Bruckenthal als Förderer der Gartenkultur in Siebenbürgen im Kontext ihrer europäischen Entwicklung. Also wie man schon an diesen paar Titeln hören kann, waren das sehr, sehr interessante Vorträge. Und wir freuen uns, dass diese Tagung in Hermannstadt im Bruckenthal-Museum stattgefunden hat, um somit das Jubiläum zu würdigen. Der Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde hat immer sehr interessante Tagungen und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um Werbung zu machen für diese Vereinigung von Forschern für neue Mitglieder. Also man kann sich in den Verein Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde eintragen als Mitglied. Man muss nicht selber Vorträge halten, aber als Mitglied kommt man in den Genuss von solchen Tagungen und auch die Publikationen des Arbeitskreises erhalten die Mitglieder zu viel günstigeren Bedingungen. Die Tagung war sehr gut besucht. Es waren über 60 Teilnehmer. Davon waren sehr viele auch aus dem Ausland angereist. Im Zusammenhang mit der Tagung war auch eine Studienreise angeboten, so dass ein ganzer Bus voll Interessenten sich auf den Weg gemacht hatte, von Deutschland durch Österreich bis nach Siebenbürgen, um an der Tagung teilzunehmen und auch weitere interessante Orte zu besuchen.
Die wissenschaftliche Jahrestagung 2017 des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde fand vom 16. bis 18. Juni in Hermannstadt statt. Christina Molnar ist bekannt nicht nur als Journalistin, sondern auch als Künstlerin. Mitte Juni wurde im Neumarter Bernardi-Haus eine Ausstellung der Künstlerfamilie Molnar-Denesch eröffnet. Der Vater Molnar-Denesch, gut bekannt als ein produktiver Künstler, hinterließ eine reiche Sammlung und die beiden Kinder Molnar-Denesch und Christina haben den künstlerischen Leitfaden des Vaters übernommen. Die Ausstellung verspricht eine bunte Mischung von Bildern der drei Künstler. Christina Molnar beschreibt die Ausstellung.
Es ist eine Familienausstellung, die im Bernadi-Haus aus Neumarkt zu sehen ist. Darum ist es eine Familienausstellung, weil da vor allem Arbeiten meines Vaters ausgestellt werden. Und wir haben diese Ausstellung mit unseren eigenen Arbeiten ergänzt. Also mein Vater war Grafiker, er ist vor 17 Jahren schon im Jahr 2000 gestorben. Mein Bruder hat in Klausenburg Grafik studiert. Ich habe in Temeswar Malerei studiert, also waren wir sozusagen so was wie eine Künstlerfamilie, eine Künstlerdynastie. Und mein Vater wäre dieses Jahr 70 Jahre alt geworden und wir wollten an ihn denken. Wir wollten, dass seine Freunde, Bekannte und auch, sagen wir, die seine Kunst schätzen, ihn nicht vergessen. Und wir haben gerade darum diese Ausstellung organisiert.
Was kann man da sehen? Es gibt eine Auswahl.
Das Konzept war eigentlich, dass wir zeigen, in welchem Maße wir uns gegenseitig beeinflusst haben. Denn das Interessante war ja, dass einerseits unser Vater uns als Künstler sehr stark beeinflusst hat. Wir haben ja praktisch den Beruf oder das alles, was dazu gehört. Alle denken, Kunst ist nur etwas, was mit Inspiration und mit Talent zu tun hat. Aber es gibt auch sehr viele technische Sachen überhaupt in der Grafik zum Beispiel, wo es verschiedene Drucktechniken gibt. Das haben wir alles praktisch bei ihm gelernt. Also er hatte ein Atelier in Neumarkt, wo wir fast groß gewachsen sind. Oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wir waren von unserer Kindheit aus immer da bei ihm, wenn das möglich war. Wir haben dort unsere ersten Ölmalereien gemacht. Wir haben unsere ersten Pastellzeichnungen und alles, was möglich war. Unsere ersten Kupferstiche, unsere ersten Holzdrucke dort gemacht bei meinem Vater in seinem Atelier. Da gab es natürlich auch verschiedene Geräte, auch Pressen und alles, was er hatte. Und als wir dann größer geworden sind, mein Bruder ist dann Student geworden, er war in Klausenburg, hat er dann eine ganz neue Sichtweise mit sich gebracht. Die Hochschule ist ja ein ganz anderes Milieu. Es sind ja inzwischen noch viele Jahre vergangen, seitdem mein Vater selbst Student war. Er hatte ja schon seinen ausgeprägten Stil. Er war dann schon relativ bekannt und anerkannt in Siebenbürgen und im Kreis der Kunstkenner. Aber eigentlich Dänisch, mein Bruder war der irgendwie so etwas, so einen modernen Hauch in die Familie oder in dieses künstlerische Schaffen gebracht hat. Einerseits hatte ich auch den Eindruck, dass er mich beeinflusst hat. Ich war ja damals noch im Kunstlyzeum, dann habe ich das Lyzeum beendet und habe noch eine Weile, ich hatte auch ein Atelier in der Nähe und habe dort gearbeitet. Und als ich dann angefangen habe zu malen, hat dann auch mein Vater selbst anerkannt, dass er sich auch von uns inspiriert hat. Also in dem Maße, dass das, was wir gemacht haben, ihm gefallen hat und er auch immer gesagt hat, dass dieser Einfluss auch eigentlich gegenseitig ist. Und das wollten wir zeigen in dieser Ausstellung, diese verschiedenen Einflüsse und wie wir uns gegenseitig inspiriert haben. Es sind Gemälde vor allem, aber es ist auch Grafik, auch Kupferstiche, Holzstiche, Pastellzeichnungen und überwiegend aus den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre. Also mein Vater ist im Jahr 2000 gestorben, ich war damals im dritten Jahr an der Kunsthochschule. Mein Bruder hatte kurz vorher die Hochschule schon beendet und das war so eine sehr produktive Zeit. Also wir waren auch öfters zusammen in Kunstcamps oder Kunstworkshops, haben wir gemeinsam besucht. Und was natürlich auch sehr hilfreich war, weil ich ja vorher von der Technik gesprochen habe, dass als ich zum Beispiel angefangen habe, selbst zu malen, als ich die Schule beendet habe, hatte mein Vater mir einfach großformatige Leinwände zur Verfügung gestellt. Von diesen Bildern haben wir einige ausgestellt, dann von den Grafikern, die mein Bruder an der Hochschule gemacht hat. Und es ist eigentlich eine sehr bunte Ausstellung geworden. Mein Bruder hat bei der Eröffnung gesagt, es ist eigentlich eine vielleicht zu bunte Ausstellung ein wenig, weil wir von allem ein wenig zeigen wollten. Also mein Vater war ein sehr produktiver Künstler, ein Künstler, der sehr oft in Serien gearbeitet hat und gedacht hat. Also immer wenn er sich ein Thema ausgewählt hat, dann hat er wirklich ganz viele Bilder dazu gemacht, weil er immer der Meinung war, einerseits muss er das ganze Thema umgehen und andererseits bleibt man so nicht an der Oberfläche, sondern kann wirklich in die Tiefe gehen. Gerade in den 90er Jahren hat er dann auch relativ viel gemalt. Er war aber als Maler nicht so anerkannt, also es war eine ganz andere Richtung populär in den Jahren. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir so Ausstellungen machen in den letzten Jahren, dass gerade dadurch, dass sich jetzt der Blickwinkel ein wenig auf die Malerei geändert hat, das sind ganz andere Strömungen, dass er jetzt plötzlich sehr modern scheint. Also damals schien es den Leuten, das ist zu grafisch, zu anders, das ist nicht richtige Malerei. Und inzwischen, wenn wir seine Gemälde ausstellen, sieht man, dass er eigentlich einfach vielleicht seiner Zeit oder dem, was hier in der Stadt jetzt anerkannt war oder populär war, im Voraus war einfach. Also er hat Dinge gemacht, die damals noch vielleicht nicht so verständlich waren oder zugänglich und die aber jetzt nach 15, 17 Jahren endlich ganz zeitgemäß sind.
Sie hörten ein Gespräch mit Christina Molnar. Die Ausstellung der Familie Molnar kann bis zum 3. Juli im Neumarter Bernardi-Haus besichtigt werden. Werte Damen und Herren, die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin, endet hier. Ich bin Gabi Mesi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche weiterhin und genießen Sie die sonnigen Sommertage. Auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal. Musik.